Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
Horrido, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer erneuten Live-Folge. Heute ganz Besonderes von einem Festival. Wir haben zwei tolle Gäste dabei zu einem grandiosen Thema, nämlich Jungjägers Toolbox Ausrüstung für den Einstieg. Also Horrido an euch auf jeden Fall.
Hallo auch von mir.
Genau, und worum geht's hier heute eigentlich? Man hält endlich das grüne Abitur in der Hand und ja, was passiert eigentlich dann? Wir haben zwei tolle Gäste wieder eingeladen, die mit uns ein paar offene Fragen beantworten und natürlich auch über Essentials für den Einstieg sprechen möchten, die unverzichtbar sind und wie man vor allem die richtigen Entscheidungen trifft, um optimal auf die Jagd vorbereitet zu sein. Neben mir sitzt Robin Maas, vielen bekannt auch als Hunting Photographer bei Instagram, und aufgewachsen ist er in einer Jägerfamilie, erwarb früh den Jagdschein und jagt leidenschaftlich in ganz Deutschland. Nach einem Auslandsjahr und einem Marketingstudium ist er fester Bestandteil des Geartester-Teams, und Wildgerichte sind übrigens seine Leidenschaft. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Moin Leute, danke für die Einladung, Vicky.
Sehr schön. Als zweiten Gast haben wir den Philipp hier. Philipp Schlude ist Jäger, Pächter, Waffenfachhändler in Solingen. Seine Familie ist in der fünften Generation in der Klingenindustrie und er ist begeisterter Dackelliebhaber. Das ist mal das Allerwichtigste. Sind wir ja alle vier hier oben, würde ich sagen. Hallo Philipp.
Hallo in die Runde. Und ja, das Wichtigste wurde gesagt, begeisterter Dackelliebhaber.
Ja, und wir haben ja immer drei Einstiegsfragen vorbereitet. Carsten, ich würde sagen, du legst mal los.
Gut. Dann fangen wir mal mit dem Standard an sozusagen. Wie seid ihr denn zur Jagd gekommen? Jetzt haben wir ja schon gehört, jagende Familie. Robin, mit wem bist du denn so früher als erstes auf Jagd gegangen?
Naja, ich bin in einer Jägerfamilie aufgewachsen. Meine Eltern haben sich beim Jagdschein kennengelernt. Bin mitten im Revier groß geworden und für mich gab's halt immer nur die Jagd. Für mich war das das Natürlichste überhaupt, dass man jagen geht. Und deswegen war das bei mir gar nicht so ein Prozess, dass ich mich entscheide, den Jagdschein zu machen, sondern das war eigentlich immer klar.
Okay, Philipp, wie ist bei dir?
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders, und zwar mein Großvater, der allerdings sehr, sehr früh verstorben ist, als ich 9 oder 10 Jahre alt war, der war der einzige Jäger bei uns in der Familie. Und dann während des Studiums, ja, hat mich so die Leidenschaft gepackt. Ich hatte Interesse und habe dann den Jagdschein gemacht, und das Ganze ist jetzt auch schon ewig und 3 Tage her.
Sehr gut. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen dahinleiten zum Thema und deswegen unsere zweite Frage heute an euch. Bist du eher Ausrüstungsfetischist oder Minimalist, Philipp?
Ich bin ganz sicher eher Ausrüstungsfetischist. Man könnte schon fast sagen, vielleicht dass ich das etwas zu sehr übertreibe, aber ich möchte da gerne weiter an den Robin geben, denn ich glaube, das sieht ganz ähnlich aus.
Naja, ich bin ja nicht ohne Grund Geartester mit Leidenschaft. Also für mich ist Ausrüstung einfach ein super spannendes Thema. Ich kann mich da stundenlang in irgendwelche Reviews vertiefen und das perfekte Produkt für mich suchen. Und dementsprechend teile ich meine Erfahrungen nachher auch gerne, weil ich mich einfach mit der Thematik sehr intensiv beschäftige.
Wenn ihr jetzt an eure Jungjägerzeit zurückdenkt, ich weiß, das fällt uns allen schwer, ist ja schon ewig und 3 Tage her, aber Robin, wie war es denn bei dir? Warst du als Jungjäger mit der Erstausrüstung zusammenstellen und sowas eher überfordert oder hattest du einen ganz klaren Plan?
Naja, als ich den Jagdschein gemacht habe, war ich 15 und dementsprechend dann sehr an meinen Eltern orientiert. Die haben mich da extrem unterstützt, die erste Ausrüstung zusammenzustellen, und haben mich auch vor einigen Fehlern, die viele Jungjäger so machen, bewahrt. Und ich denke, wenn man jemanden hat, der einem da Tipps geben kann, ist das auf jeden Fall was man annehmen sollte.
Philipp, wie sieht's bei dir aus?
Bevor ich den Jagdschein gemacht habe, hatte ich schon eine Sportschützen-WBK, sprich in dem Thema Waffen und Co. kannte ich mich ganz gut aus. Auch bedingt, ja, durch meinen Wohnort in Solingen hatte ich auch kein Problem, ein geeignetes Messer zu finden. Wenn es denn dann aber so ein bisschen in Richtung Bekleidung und alles, was so für die Jagd noch dazu benötigt wird, geht, da musste man sich dann schon ein bisschen im Internet einlesen, aber das hat so ganz gut geklappt. Und ja, mittlerweile ist man doch ziemlich gut ausgerüstet.
Robin, du hast gerade schon so schön gesagt, du hast Tipps angenommen, das ist auch ein großes Thema. Beginnen wir doch mal mit den Don'ts heute. Welche häufigen Fehler macht man gerade am Anfang bei der Auswahl der Nutzung oder bei der Nutzung der Ausrüstung?
Ich glaube, wir kennen alle diese klassischen Jungjäger-Angebote, vor allen Dingen auch als Zeitschrifteninserat oder so. Jungjäger-Paket, Jungjäger-Sonderangebot, Jungjäger, wie auch immer. Es ist halt leider ganz oft wirklich der Weg, um das Lager leer zu kriegen und die alten, vermotteten Restbestände loszuwerden. Und ich glaube, da sind viele auch einfach hoffnungslos überfordert in dieser Flut an Ausrüstung, die da plötzlich günstig zu haben ist, weil man braucht ja auch einfach wahnsinnig viel auf einmal am Anfang und versucht irgendwie die Kosten im Rahmen zu halten, sodass man da eben oft Sachen kauft, die schnell nur noch in der Ecke liegen, weil sie dann doch nicht den Anforderungen gerecht werden. Wir hatten das Thema gestern hier auf dem Festival noch. Die erste wirklich leidige Anschaffung ist ja immer der Waffenschrank. Das muss man halt einfach, aber so richtig Spaß macht das ja dann doch nicht, da plötzlich so viel Geld auszugeben. Und da sehe ich immer wieder, dass Jungjäger einen viel zu kleinen Schrank kaufen. Ja, dann guckt man, was günstig ist, guckt, was vielleicht in die Studentenbude oder so reinpasst. Und man denkt sich, ja gut, ich habe ja eh nur eine Waffe, wofür brauche ich so einen großen Schrank? Aber Waffen sind Rudeltiere. Die Rechnung geht ganz schnell nicht mehr auf. Da kommt
man will
dann noch
die
mal
auch artgerecht halten. Ne?
Genau.
Also insofern haben
wir eine Verantwortung. Halten und unterbringen.
Ja.
Und dann kommt da eine Flinte dazu und dann kommt ein Kleinkaliber dazu und ruckzuck ist der Schrank voll.
Ja.
Vorsatzgerät will auch eingeschlossen werden und da ist Platz halt echt immer ein knappes Gut. Also das ist so der erste Fehler, den ganz viele halt echt machen.
Philipp?
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Und vor allem diese Jungjäger-Angebote, da sollte man wirklich vielleicht einfach mal so ein bisschen Preise vergleichen und schauen. Oftmals ist es zwar vielleicht ein bisschen günstiger, aber dafür kann man sich halt nicht genau das aussuchen, was man haben möchte. Und ich habe das ganz oft wirklich miterlebt. Das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber kaufe ich günstig, kaufe ich zweimal. Und das vergessen viele Leute. Und deswegen mein Tipp, direkt am Anfang auf Qualität achten, sich ausgiebig beraten lassen. Man kann natürlich im Internet kaufen, aber ich denke, dass so gerade als Jungjäger, wo man wirklich noch nicht so die Ahnung hat, dass da die Beratung von einem Fachhändler doch auf jeden Fall sehr wesentlich ist.
Aber Beratung und Händler ist schon mal ein gutes Stichwort. Wie findet denn der Jungjäger jetzt den richtigen Händler und nicht den, der eben das Lager loswerden möchte? Was habt ihr denn da so für Tipps, Robin?
Naja, also wir sitzen hier neben einem großen Banner, Gunfinder. Das ist schon mal ein guter Anfang. Man muss ja erstmal gucken, was ist überhaupt in der Region verfügbar an Händlern. Und dann muss man einfach mit den Leuten reden, muss mit den anderen Jägern reden und muss quasi auf deren Erfahrungen zurückgreifen, weil sonst muss man diese Erfahrungen selber sammeln und das kostet immer Lehrgeld. Also wenn man mit alten Jägern spricht, wo kauft ihr euren Kram, wer berät einen fair, und sich vielleicht auch einfach nochmal extern informiert. Ne? Dafür ist ja Geartester da, dass man sich eben selber einlesen kann, dass man in den Videos die Infos bekommt, wonach man vielleicht schauen und fragen sollte und auch einfach mal einen Vergleich kriegt, den man sonst in der Praxis erst machen müsste. Und dann hat man einfach ein bisschen mehr verschiedene Meinungen zur Verfügung und muss sich nicht auf die eine Aussage des Händlers verlassen.
Wie sieht es bei dir aus? Du bist ja selber Waffenfachhändler, Philipp. Was hast du denn für Tipps?
Haltet euch an Jäger, die ihr kennt. Die müssen zwar auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber das ist immer zumal schon ein besserer, naja, Ansatzpunkt als einfach wild drauf los und irgendwas kaufen und dann vielleicht im Freundeskreis, im Bekanntenkreis eben andere Jäger fragen und ansonsten halt wirklich einfach zu verschiedenen Händlern mal hingehen und dort dann eben auch gezielt Fragen stellen und halt vergleichen, was wird da gesagt. Möchte der eine mir Waffe XY verkaufen? Möchte der andere das auch? Also, dass man da so ein bisschen vielleicht so für sich selber abwägen kann, wie sind da die Aussagen der unterschiedlichen Händler? Was habe ich im Internet gefunden? Was haben andere Jäger berichtet? Also da auf jeden Fall auf den Erfahrungsschatz der ja nicht mehr Jungjäger zurückgreifen.
Wobei natürlich Altjäger auch nicht unbedingt gleichermaßen mit erfahren zu sehen ist. Also es gibt durchaus junge Jäger, nicht unbedingt Jungjäger vielleicht, aber junge Jäger, die extrem viel unterwegs sind und extrem viel ausprobiert und gemacht haben Und das sind dann durchaus valide Aussagen. Ich würde mich halt an Leuten orientieren, die jachtlich ungefähr die gleiche Ausrichtung haben, wie ich sie selber als Jungjäger für mich entdecke. Und wenn ich da jemanden finde, der zum Beispiel passionierter Krähenjäger ist und da einfach Erfahrungen hat und ich mich auch mit der Krähenjacht beschäftigen möchte, dann ist das vielleicht doch der bessere Ansprechpartner als Opa Siggi, der einfach schon seit 60 Jahren den Jachtschein hat, aber 40 davon nicht jagen war.
Jetzt haben wir gerade schon über ganz viel Ausrüstung gesprochen und vor allem über die Flut an Informationen, die man ja auch auf jeden Fall bekommt. Aber welche spezifischen Ausrüstungsgegenstände sind denn für Jungjäger unverzichtbar und warum?
Naja, das ist erstmal die Ausrüstung, die man so am Mann hat oder an einer Frau. Also wenn man jagen gehen will, hat man ja eigentlich immer so ein paar Essentials dabei. Dazu zählt zwangsläufig immer ein Messer. Ist Philipp der Ansprechpartner dafür? Das braucht man immer. Ein Jäger, der kein Messer dabei hat, kann eigentlich auch gleich wieder nach Hause fahren oder sich schon mal auf eine große Runde abends einstellen. Und dann kommt es eben drauf an, was für eine Jagd das wir ausüben wollen. Ne? Natürlich kommt dann schnell der Blick Richtung erste Waffe und so weiter. Aber vorher steht noch die Entscheidung, welche Kleidung will ich überhaupt haben. Und ich bin immer der Meinung, man sollte auf keinen Fall am Schuhwerk sparen. Weil schlecht sitzende Stiefel und nasse Füße oder kalte Füße versauen einem einfach den ganzen Tag. Vernünftige Gummistiefel, in denen man auch vernünftig laufen kann, mit einem vernünftigen Fußbett, vernünftige Schnürstiefel, ne, das ist so eine Anschaffung, die steht an am Anfang und da sollte man definitiv nicht auf den letzten Euro achten. Bei der Yachthose, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Irgendeine grüne Hose funktioniert völlig, aber ne, so ein bisschen die Abwägung, welche Ausrüstungsgegenstände können mir halt wirklich den Tag versauen. Was ist wirklich wichtig und wo kann ich tatsächlich sparen? Zum Beispiel Merino-Unterwäsche ist auch so eine Sache. Jeder, der im Winter jagen will, sollte sich vernünftige Merino-Unterwäsche holen. Eine warme Jacke findet man immer irgendwo, aber ne, das ist so wieder so ein Punkt, der echt einen Unterschied macht, weil frieren ist einfach doof.
Ich sage immer, frieren ist schlimmer als Heimweh. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch ein Add-on?
Ja, also was soll ich sagen? Das Messer hat Robin schon erwähnt. Ein Gewehr fände ich ganz nützlich. Ohne Gewehr ist das so schwierig, das Wild zu überreden, dann mit einem mitzukommen. Sprich, eine vernünftige Waffe, die einem auch liegt, mit der man vielleicht, wenn man Glück hat, auch mal Probe schießen konnte. Und natürlich kommt dazu dann auch noch die Kaliberauswahl, aber...
Oh, das ist die Frage nach der wahren Religion.
Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, 5 Jäger, 7 Meinungen, was das Kaliber anbelangt. Deswegen auch da immer auf die Reviergegebenheiten oder die Jagdgegebenheiten achten und auch das, was ja vielleicht die Freunde oder der Fachhändler sagen. Aber mein Punkt wäre ganz klar, natürlich braucht der Jäger auch eine Waffe. Da gibt es auch so das eine oder andere zu beachten. Ich mittlerweile sage auch ganz klar jedem Jungjäger, wir haben jetzt schon seit mehreren Jahren die Chance, einen Schalldämpfer zu benutzen. Tut das. Das bringt nicht nur Ruhe ins Revier rein. Das verbessert auch, ja, was heißt verbessert, aber der Schuss, gerade vielleicht für einen ungeübten Schützen, fällt leichter. Und natürlich die Lärmbelastung ist sowohl für den Schützen als auch die Umgebung eine ganz andere. Sprich, Gewehr mit Schalldämpfer und einer guten Optik. Ich glaube, das ist auch so ein Essential, was man benötigt.
Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Man kann ja auch gerade wie hier auf dem Festival, so eine Sachen auch mal testen. Ich glaube auch, wenn man das mal in die Hand nehmen darf und auch wirklich mal testen darf, dann hat man auch mal einen Vergleich. Und gerade das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor, nicht nur auf das Hörensagen von Freunden oder Bekannten zu achten, sondern wirklich auch mal das in die eigene Hand zu nehmen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Also jetzt können wir ja mal ins Detail gehen, ne? Also fangen wir mal mit einem Ausrüstungsgegenstand an. Glaubt ihr denn, leicht provokativ, dass es heute noch zeitgemäß ist, sich ein Fernglas zu kaufen oder komplett Team Wärmebild?
Also ich bin zwar ein Riesenfan vom Wärmebild, das ist glaube ich auch vielen bekannt, die Geartester folgen, aber ich finde, ein Jäger muss einfach ein Fernglas haben und das ist für mich auch die erste Anschaffung vor dem Wärmebild. Erstmal jagen gehen, wild beobachten, auch im Hellen vielleicht mal, bevor ich anfange in Schwarz-Weiß zu jagen, ist das irgendwie auch ganz gut, wenn ich das Ganze schon mal richtig beobachtet habe. Und dann lernt man einfach auch jedes Mal wieder was dazu, wenn man jagen geht und die Natur beobachtet, aktiv, bewusst beobachtet. Für mich ist ein Fernglas absolut essentiell. Ich habe immer eins im Auto. Ich habe auch immer, wenn ich pirschen gehe, außer im Dunkeln, im Volldunkeln, habe ich immer ein Fernglas dabei zum Ansprechen oder einfach, um mal irgendwas näher anzugucken. Ne? Also für mich geht's nicht ohne Fernglas.
Philipp? Ja, kann ich mich nur anschließen. Man hat gerade den Jagdschein in der Tasche und dann kann ich es wirklich jedem nur empfehlen, nehmt euch einfach nur mal ein Fernglas, setzt euch auf die Kanzel, wenn ihr die Möglichkeit habt, und beobachtet das Wild. Versucht, das Ansprechen so ein bisschen zu lernen. Und auch wenn ich ein Zielfernrohr auf meiner Büchse habe, mit der Büchse dann immer in der Kanzel rumzurühren und dann irgendwie zu gucken, ob ich da hinten das Stück dann doch, ja, durch mein Zielfernrohr beobachten kann, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Demnach ein gutes Fernglas, das ist unabdingbar.
Du hast das gerade so schön gesagt. Zielfernrohr, das ist auch das Nächste. Worauf muss man dann überhaupt achten? Was ist, macht ein gutes Zielfernrohr aus?
Zielfernrohrhersteller gibt es wirklich mittlerweile wie Sand am Meer. Die sind ja zuhauf zu finden. Es gibt Hersteller aus dem Premium-Bereich, es gibt Hersteller aus dem Low-Budget-Bereich. Was macht ein Zielfernrohr aus? Also ich würde sagen, man sollte überall mal durchschauen. Und natürlich macht auch das Absehen immer viel aus. Womit hat man zum Beispiel in der Jagdschule geschossen? Was ist man ja gewöhnt? Und früher ist man ja hingegangen und hat da diese riesen 56er Gläser auf die Waffe getan. Das kann man heute auch immer noch machen und die sind ja auch nicht schlecht, aber mittlerweile ist die Technik ja auch ein bisschen vorangeschritten. Sprich, man muss nicht unbedingt mit einem großen Zielfernrohr noch das letzte Licht ausreizen. Sprich, da tut's auch der Mittelweg mit einem 50er Objektivdurchmesser. Ich persönlich, ich habe einen 42er Objektivdurchmesser. Es reicht für mich völlig aus. Ja, und dann sollte man halt eben auf die Vergütung der Optik schauen. Ne? Wenn ich jetzt mir einen günstigen Hersteller auf meine Waffe schrauben möchte, dann sollte ich da vielleicht vorher mal durchgeschaut haben, ist das alles so in Ordnung, passt das so? Da auch immer ganz unbedingt im Internet sich mal schlau machen, was haben andere Jäger für Erfahrung? Und ja, also da wieder dieser doofe Spruch, kauft man günstig, kauft man zweimal, vielleicht dann eher so ein bisschen in den mittelpreisigen Bereich als Jungjäger gehen, weil das Zielfernrohr ist letztlich das, wodurch man dann auch eben das Wild anvisiert, und wir müssen uns klar sein, wir schießen auf Lebewesen und da muss alles tipptopp sauber klappen, und dann möchte ich auch eine Optik haben, auf die ich mich verlassen kann.
Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man die Budgetabwägung hat. Ich würde jedem Jungjäger empfehlen, lieber an der Waffe zu sparen als am Zielfernrohr und auch ganz wichtig an der Montage, weil die hält das Ganze nachher zusammen. Also es ist kein Problem, jede moderne Büchse, egal in welchem Preissegment, schießt normalerweise weitestgehend geradeaus. Da gibt's natürlich Unterschiede, aber jede Büchse ist eigentlich gut genug, um damit jagen zu gehen. Nur wenn ich ein schlechtes Zielfernrohr drauf habe und nicht sehe, was ich jagen will, dann funktioniert's wieder nicht. Aber das ist wieder so eine Abwägung, wo das eine wichtiger ist fürs Erlebnis und für den Erfolg nachher auch, als das andere. Und dann würde ich einem Jungjäger empfehlen, sich nach einem Zielfernrohr umzuschauen, was ihn relativ universell auf allen Jagdarten begleitet. Weil normalerweise hat der Jungjäger am Anfang nicht das Budget, um sich eine extra Drückjagdoptik zusätzlich zu kaufen und dann vielleicht noch eine Optik, die er später mit einem Vorsatzgerät nutzen kann, und eine Optik für, weiß ich nicht, die Pirsch und den Ansitz und weiß ich nicht was. Da gibt's mittlerweile so gute universale Optiken, irgendwo so im Bereich 2 bis 12 mal 50 oder so. Da deckt man alles mit ab. Mit Zweifach kann man problemlos auf eine Drückjagd gehen. Mit Zwölffach kann man sauber ansprechen, und mit einem 50er Objektiv haben wir auf jeden Fall genug Licht, um auch in der Dämmerung noch zu jagen.
Jo. So, Philipp, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, was uns beide beschäftigt. So ein Jungjäger braucht ja auch ein Messer. Auf was soll der denn da achten? Also, was soll er sich denn kaufen? Was soll er sich auf gar keinen Fall kaufen? Materialien und so weiter. Jetzt leg mal los.
Die nächste große Glaubensfrage.
Stimmt. Und die nächste 1-Stunden-Diskussion.
Ja, also wenn du jetzt hier gerne noch 3 Stunden mit mir sprechen möchtest, überhaupt kein Problem, das machen wir. Monolog. Ja, also da kommt so ein bisschen auch vielleicht, ich komme aus Solingen und da ist es natürlich ja keine Frage, dass man eben ein Messer hat, was auch handhergestellt ist aus irgendeinem Solinger Betrieb. Ich persönlich bin ein großer Fan von kleinen Messern. Mit denen kann ich im Wildkörper wunderbar arbeiten. Ich kann das Stück wunderbar damit aufbrechen. Ob es jetzt unbedingt dann das Hirschhorn an den Griffschalen sein muss, weiß ich nicht. Für mich persönlich muss es das nicht sein. Ich brauche ein Arbeitsgerät, ein Werkzeug. Ich möchte mein Messer hinterher flott wieder reinkriegen und mir hinterher nicht Gedanken drüber machen, muss ich das jetzt ganz sonderlich pflegen. Also ich persönlich, ich finde ein kleines Messer mit einem guten Stahl aus ehrlicher Handwerksarbeit, vielleicht mit einem Mikata oder mit einem ähnlichen Kunststoffgriff für einen Jungjäger eigentlich sehr gut geeignet.
Robin?
Ich kann grundsätzlich alles soweit unterschreiben, was Philipp gerade gesagt hat. Ich würde halt am Anfang auf ein universelles Jagdmesser greifen, ein feststehendes Messer von moderater Größe, wo ich einfach sauber mit arbeiten kann. Also wir sollten einen guten Griff haben, hat Philipp ja auch schon gesagt, ne? Auch aus Arbeitsschutzgründen, wir wollen uns nicht verletzen und das ist nachher der Griff, der das entscheidet. Dann würde ich darauf achten, dass ich vielleicht einen rostträgen oder rostfreien Stahl habe, wenn ich nicht so der größte Pfleger bin. Ansonsten bin ich da voll bei Philipp.
Also wir hatten das ja auch schon mal in der Messerfolge. Ich meine, die Griffmaterialien ist ja auch eine Sache mit der Wildbretthygiene. Ne? Ich krieg halt einen Kunststoffgriff einfach mal sauber als einen Hirschhorngriff. Das ist einfach so.
Oh, jetzt hast du gerade schon das Thema Pflege angesprochen.
Ja.
Und das ist auch ziemlich wichtig, denn wie sollte man denn seine Jagdausrüstung richtig pflegen und warten und vor allem die Lebensdauer zu verlängern, Robert?
Immer mit moderatem Maß. Also ich sehe so Leute, die wirklich bei jeder Gelegenheit die Boarsnake am Start haben und die Waffe 8-mal am Tag durchziehen, um das letzte Staubkorn da noch rauszukratzen und alle 3 Wochen eine chemische Reinigung machen und weiß ich nicht was. Also ja, eine Waffe muss definitiv gepflegt werden, die muss auch regelmäßig gereinigt werden und sollte auch gegen Rost geschützt werden. Aber man muss es halt auch alles nicht übertreiben. Wir wollen unterm Strich jagen gehen und wir wollen auch unsere Ausrüstung nicht kaputt pflegen. Das ist nämlich tatsächlich möglich. Gerade bei einer Waffe mit der falschen Pflege kann man mehr Schaden anrichten als mit wenig bis gar keiner Pflege. Beim Messer das Gleiche. Nachher Jagd sauber machen, trocknen, vielleicht ein bisschen ölen, dann ist das Thema eigentlich schon durch.
Philipp?
Ja, dem kann ich mich anschließen. Vielleicht noch so kurz erwähnt, viele Leute nutzen einen Schalldämpfer. Da ist es auch wichtig, den Schalldämpfer nach Gebrauch, auch wenn ich nicht geschossen habe, wenn ich einfach nur mit der Waffe draußen war, von der Waffe abzuschrauben, auf der Heizung ein bisschen trocknen zu lassen, danach in den Waffenschrank zu stellen, weil man glaubt gar nicht, was sich da alles für ja Dreck, Salze und wirklich unschöne Dinge im Schalldämpfer sammeln können, die dann hinterher in den Lauf reinsickern könnten. Und das möchte keiner von uns. Das ist der Präzision absolut abträglich und da auch immer drauf achten. Ansonsten, wie mit allem, man kann es übertreiben. Und ich schließe mich da dem Robin an. Lieber ein bisschen weniger, aber dafür dann, wenn man es macht, vernünftig und mit den richtigen Materialien. Und dann klappt das auch mit der Langlebigkeit der Waffe.
Schalldämpfer ist eigentlich echt ein Top-Beispiel. Da kann man gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, den Nachherjagd abzuschrauben und ordentlich zu trocknen. Aber putzen muss man den trotzdem nicht. Also man muss nicht auf die Idee kommen, eine Boarsnake durch einen Schalldämpfer zu ziehen, weil da sind Alulamellen drin. Zumindest bei den Schalldämpfern, die wahrscheinlich der Jungjäger als erstes erwerben wird. Und wenn man durch diese Alulamellen eine Messingbürste durchzieht, dann ist das definitiv nicht gut für die Oberfläche. Also das bitte auf keinen Fall versuchen.
Ja, so ist das. Jetzt hatten wir es vorhin ja schon bei der Diskussion um Ferngläser, das Thema Wärmebild. Jetzt wissen wir alle, gerade Jungjäger finden es immer sehr wichtig mit Wärmebild, haben gesagt, okay, erstmal ansprechen, üben und so weiter. Jetzt kommt ja dann früher oder später, vielleicht im Idealfall nicht sofort, hatten wir ja geklärt, dann auch noch das Thema Vorsatz. Was glaubt ihr denn, wann der sinnige Zeitpunkt ist und auf was sollen sie denn da achten? Weil das wird ein immer wichtigeres Thema, definitiv. Auch bei Jungjägern.
Also das ist so ein Thema, wo ich immer ein bisschen kritisch bin, weil die erste Frage, die jeder Jungjäger heutzutage stellt, ist, welches Vorsatzgerät soll ich mir kaufen? Das kommt noch vorm Fernglas und sonst irgendwas. Aber mich hat noch nie ein Jungjäger gefragt, welche Sense soll ich mir kaufen, welche Freischneider soll ich mir kaufen und wo kann ich mal irgendwie ein paar Revierarbeiten verrichten. Die erste Frage ist immer, welchen Vorsatz soll ich mir kaufen, damit ich mich auch nicht groß mit der Jagd beschäftigen muss, sondern einfach nachts losziehen und jagen kann. Also erstmal vielleicht sich ein bisschen im Revier einbringen und so weiter. Und wenn man dann die Erfahrung gesammelt hat, auch schon die ersten Stück Wild im Hellen erlegt hat, dann kann man irgendwann schauen, wenn das Revier das hergibt und eine Nachtjagd nötig ist, dass man sich da dann mit der Thematik beschäftigt. Da gibt's aber ein riesenweites Angebot an Optionen. Und dazu haben wir extrem viele Inhalte auf Geartester, sowohl auf der Seite selber als auch auf YouTube, wo wir alle möglichen Geräte vergleichen. Es ist nachher eine Budgetfrage, aber ich würde schauen, dass ich auf jeden Fall ein Gerät finde, was vernünftig trifft, was eine vernünftige Gruppe hält, präzise schießt. Und ich würde auch hier wieder abwägen, wo ich mein Geld ausgebe. Ich würde jedem empfehlen, den Löwenanteil am Budget in ein gutes Handgerät zu stecken, weil ich damit einfach viel mehr machen kann. Ich kann detektieren, ich kann sauber ansprechen, wenn ich ein gutes Gerät mit einem großen Sensor habe. Und wenn ich dann ein vernünftig funktionierendes Vorsatzgerät habe, was sauber schießt, dann reicht das eigentlich. Da brauche ich nicht zwangsläufig das teuerste und beste, weil ich habe ja mit meinem Handgerät schon angesprochen, weiß, was ich erlegen möchte, weiß, wo es steht, wie es steht. Und im Zweifelsfall ist der Rest dann problemlos zu erkennen. Wir sind ja, wenn wir uns zum Schuss entscheiden, auch in moderater Entfernung. Wir müssen nicht wie mit dem Handgerät teilweise über große Flächen detektieren und ansprechen, sondern wir sind auf Schussentfernung. Und ein einfaches Vorsatzgerät kann da oft schon völlig ausreichend sein. Klar, wenn man das Budget hat, kann man auf jeden Fall auch weiter in die Materie einsteigen. Aber das ist ja bei Jungjägern meistens nicht der Fall.
Das ist ja das Hauptproblem meistens. Philipp, wie siehst du das?
Ich finde es ganz wichtig, bevor ich im Dunkeln einen Schuss auf ein Stück Wild abgebe, sollte ich das Ganze erstmal tagsüber gemacht haben. Ich finde, als Jungjäger sollte man erstmal die Routine entwickeln. Wie ist es kurz vorm Schuss? Wie ist es nach dem Schuss? Und das Ganze sich dann selber noch durch das fehlende Licht eben bei Nacht zu verkomplizieren, das macht keinen Sinn. Ansonsten auch hier meine Devise, kaufe ich günstig, kaufe ich zweimal. Es gibt also wirklich mittlerweile eine Vielzahl an Geräten und auch da bin ich der Meinung, fragt nach, schaut mal durch so ein Vorsatzgerät durch, fragt euren Händler, kann ich mir das mal ausleihen oder können wir mal auf den Schießstand gehen? Das wiederum finde ich auch sehr wichtig, einfach mal mit dem Vorsatzgerät auf den Schießstand gehen, da dann auch eine gewisse Routine erwerben, wie ich eben oder wie sich das mit dem Schuss verhält, wenn ich mit einem Vorsatzgerät schieße. Und ja, vielleicht einfach erstmal so ein bisschen auf die Erfahrungswerte der Mitjäger zurückgreifen, sich oder so ein Wärmebildgerät mal ausleihen und nicht an sofort sich das Allerbeste vom Besten kaufen und dann erwarten, ich bin jetzt der Superjäger, ich muss nur in den Wald gehen, das Wild kommt von alleine und schießen kann ich sowieso. Also ja, erstmal langsam, aber sicher sich an die Jagd herantasten und dann über ein Vorsatzgerät nachdenken.
Wie du schon sagst, ne, vergleichen, ausprobieren, mal durchgucken. Also da würde ich jedem empfehlen, so Angebote wie hier das Geartester Festival oder aber auch so Wärmebildtage, die mittlerweile bei vielen großen Händlern regelmäßig stattfinden, sowas immer wahrnehmen, wo man einfach die Möglichkeit hat, durch viele Geräte im direkten Vergleich durchzugucken und auch sich mit der Haptik zu befassen, ne, mit der ganzen Bedienung. Komme ich da überhaupt an die Bedieneinheit dran? Wenn ich klein bin und kurze Arme habe und das Vorsatzgerät die Knöpfe irgendwie doof positioniert hat, dann kann das mitunter wirklich schwierig werden. Da also auf jeden Fall einfach mal beim Händler oder bei so einem Event ausprobieren, komme ich damit klar. Und das dann, wenn man später die Kaufentscheidung getroffen hat und das Gerät zu Hause hat, auch einfach üben. Das ist kein Problem, sich zu Hause hinzusetzen und einfach mal die ganzen Bedieneinheiten durchzugehen, sich damit vertraut zu machen, weil die Realität ist nachher, dass ihr im Dunkeln sitzt und das blind bedienen müsst.
Also ich muss auch sagen, gibt's noch einen zweiten Aspekt. Ich halte ja auch relativ viele Vorträge zum Thema Wärmebild, auch viel bei Jungjägern. was du da ganz oft mitkriegst, ist, dass die Pächter, bei denen die unterkommen, wenn die ein echtes Wildschadensproblem haben, einen dermaßenen Druck auf die Jungjäger ausüben, dass die nachts raus müssen, dass die gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Und da muss, finde ich, das ist auch eine Verantwortung der Pächter, denen die Zeit zu geben, einfach um zu lernen.
Ja, vor allem auch der Umgang, ne? Nicht nur habe ich kurze Arme oder komme ich an die Bedienleiste, sondern das ist ja auch ein ganz anderes Verhältnis vom Gewicht, wenn man dann noch einen Vorsatz drauf hat, zusätzlich zu dem Zielfernrohr, was man denn, das muss man ja alles auch mal testen, ne? Komme ich damit klar? Das ist unser Werkzeug und das ist total wichtig, das wirklich mit Augen zu bedienen zu können, also wirklich automatisiertes Verhalten. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, apropos, das muss ja auch irgendwo drauf. Wie gehe ich denn eigentlich bei der Wahl der richtigen Waffe vor, Robin?
Naja, letztendlich kommt das ja wahrscheinlich auf die Standardbüchse, die ihr zu Hause stehen habt und mit der ihr alle Jagdarten ausübt. Ne, da ist auch wieder das Thema, was wir vorhin schon hatten, das richtige Zielfernrohr. Weil zum Beispiel eine dreifache Grundvergrößerung mit einigen Vorsatzgeräten schon problematisch ist. Da könnt ihr das Menü nicht vernünftig sehen, weil es teilweise außerhalb des Bildrandes ist. Wird jetzt von vielen Herstellern auch firmwareseitig noch angeboten, dass das Menü zentriert abgebildet werden kann. Aber ne, wenn ihr eine zu hohe Grundvergrößerung habt, weil ihr dachtet, ihr braucht ein Zielfernrohr, mit dem ihr echt weit schießen könnt, dann ist das auch wieder schwierig. Ansonsten würde ich mir da gar nicht zu viele Gedanken persönlich machen. Ich würde die Waffe nehmen, mit der ich vertraut bin, mit der ich immer jage. Dann würde ich mir einen hochwertigen Adapter kaufen, weil das ist letztendlich der Knackpunkt, an dem es hängt, wie vorhin schon bei der Montage. Der Adapter bringt die Tagesoptik und die Wärmebild- oder Nachtsichtoptik zusammen. Und wenn der nicht passt, dann ist es halt ganz kritisch.
Philipp, noch irgendwelche Einwände dazu?
Ja, also die Waffe. Ich finde, das Wichtigste ist wirklich, die Waffe vorher einmal in die Hand zu nehmen. Wir sind alle unterschiedlich groß. Zwar gibt es Standardschäftungen, aber es bringt mir nichts, wenn ich ein gutes Angebot irgendwo finde und mir denke, ach, hier kann ich ein paar Euro sparen und habe dann hinterher eine Waffe, die ich A, vielleicht gar nicht schön finde und B, die mir auch überhaupt nicht liegt. Ansonsten, wie eben schon gesagt, eigentlich schießen alle Waffen sowohl aus dem günstigen, dem mittleren und auch dem hochpreisigen Segment geradeaus. Und da sollte man vielleicht so ein bisschen noch ja aufs Budget achten. Ansonsten gibt es da, denke ich, nicht allzu große Hindernisse, die man als Jungjäger überwältigen muss.
Ich habe schon mal gesagt, aber mein Opa hat immer gesagt, eine Waffe muss im Arm liegen wie eine schöne Frau. Das ist so. Ich liebe diesen Spruch. Eine Frage haben wir noch. Jetzt haben wir über alles geredet, aber welche zusätzlichen Gadgets, worauf muss man denn achten? Was kommt denn noch dazu? Also Waffe, Zielfernrohr, Wärmebild, was auch immer, Klamotten, wir hatten das richtige Schuhwerk, aber es gibt ja so ein paar Essentials, wo man vielleicht nochmal ein richtiges Augenmerk drauf werfen sollte. Vielleicht zum Beispiel spezielle Jagdrucksäcke oder sonstiges.
Also Rucksack ist ein hochpersönliches Thema, finde ich. Da gibt's so viele unterschiedliche Herangehensweisen, stimmt, und auch Anforderungsprofile. Ich habe zum Beispiel eigentlich immer nur einen Fotorucksack dabei und da muss dann eben der ganze Yachtkram auch Platz finden. Da muss jeder halt echt schauen, was braucht er. Aber was ich noch ein wirklich praktisches Gadget finde, ist so eine faltbare Wildwanne. Die habe ich persönlich immer im Auto, weil man weiß ja nie, was mal ist. Und sei es eine Fallwildsituation oder so, plötzlich steht man da vor der Situation, dass man Wild einladen will. Und so eine faltbare Wildwanne, die kann man einfach immer dabei haben. Also das ist so ein Ausrüstungsgegenstand, den habe ich einfach lieben gelernt. Ansonsten, wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass wir pirschen gehen wollen, einen vernünftigen Zielstock, einen vierbeinigen Zielstock, mit dem ihr euch vertraut macht, mit dem ihr auf dem Schießstand geübt habt, mit dem ihr Trockentraining gemacht habt, der ist einfach euer permanenter Begleiter später. Auf dem Weg zum Sitz, bei der Pirsch, was auch immer. Also für mich absolut nicht mehr wegzudenken aus dem Jagdalltag.
Philipp, hast du noch irgendwelche Gadgets, Must-Haves?
Sowohl als auch. Ein Gadget und ein absolutes Must-Have. Als kleines Gadget habe ich immer ganz gerne so einen kleinen billigen Messerschärfer in meinem Yachtrucksack. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn ich hinterher erfolgreich war, weit mein Teil hatte und dann mit einem stumpfen Messer, auf dem ich bis nach Köln reiten kann, ein Stück Wild aufbrechen muss. Das bringt's wirklich überhaupt nicht. Und absolutes Essential für mich ist tatsächlich ein kleines Erste-Hilfe-Kit in meinem Jagdrucksack. Die Jagd geht immer einher mit großer Verantwortung und ich finde, die sollte man auch sich selbst gegenüber haben. Sprich, so einen kleinen Verbandskasten im Jagdrucksack, der tut niemandem weh und im Zweifelfall kann der wirklich Leben retten.
Top Punkt.
Gut, ich würde sagen, das war ein super Schlusswort, Vicky, oder?
Ja, ich habe noch ein, wenn ihr euch selber, wenn ihr jetzt selber mal zurückdenkt, welchen Tipp würdet ihr euch geben, wenn ihr euch als Jungjäger nochmal begegnen würdet?
Also ich würde sagen, Philipp, kauf dir vernünftiges Schuhwerk.
Ja, habe ich ja eben schon mal gesagt. Also Schuhe können einem echt den Tag versauen. Ich hatte am Anfang günstige Gummistiefel, mit denen konnte ich unmöglich den ganzen Tag auf Treibjagd laufen. Dann bin ich immer mit den Schnürstiefeln losgelaufen und so. Das war alles irgendwie Grütze. Also spart nicht an den Gummistiefeln.
Hast du, Carsten, was mit dir? Was würdest du sagen?
Ja, also klar, ich würde den Fokus natürlich aufs Messer legen, was sonst? Also da sehe ich viel zu viele Jungjäger, die da sparen. Und ja, ich denke mir jedes Mal, oh bitte, es gibt doch auch erschwingliche gute Messer. Wir müssen jetzt nicht eins für 10 € kaufen, was wir dann wegschmeißen, wenn es stumpf ist.
Ja, oder auch die Flut an Klamotten. Kauf dir nicht alles sofort, weil du wirst irgendwann die 25. Cap im Schrank liegen haben, die einfach dann da rumdümpelt. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Wenn ihr als Jungjäger die Chance habt, wirklich mit Leuten zu sprechen, die Erfahrungen haben, die viel auch getestet haben, so wie unsere beiden Gäste hier heute, dann nutzt die Chance und sprecht die Leute an, auf Festivals, auf Messen natürlich, auch auf der Jagd und Hund logischerweise, und holt euch die Tipps rein. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, was ich als Tipp mitgeben würde.
Sehe ich auch so.
Vor allen Dingen nicht immer nur das Kaufen bedenken. Ich könnte mir noch dies kaufen, ich könnte mir noch jenes kaufen, wenn ich doch nur eine bessere Waffe hätte oder so. Benutzt den Kram, den ihr habt. Geht jagen, übt mit dem, was ihr habt, und lernt damit einfach sauber umzugehen, weil die Praxis ist nachher viel wichtiger als die Ausrüstung, ob die jetzt, weiß ich nicht, das Beste vom Besten ist oder so. Wenn ihr in der Handhabung sicher seid und mit eurer Ausrüstung gut klarkommt, dann ist das das A und O. Also einfach viel mehr Trockentraining. Ne, Schießstandbesuche sind ja auch teuer, aber man kann zu Hause so viel üben. Wir haben da auf Instagram einen Reel mit Franz Albrecht, wo er erklärt, wie er sein Trockentraining zu Hause aufbaut, um sich für den bewegten Schuss vorzubereiten. Kann ich jedem nur empfehlen, sich mit solchen Thematiken einfach mal auseinanderzusetzen, weil die Routine ist nachher wichtiger als das Ausrüstungsteil.
Ja, Robin hat's gerade schon gesagt, der Schießstandbesuch ist zwar teuer, aber ich empfehle jedem Jungjäger, geht so oft ihr könnt auf den Schießstand. Seht die Waffe als Teil eures Arms, als verlängerten Arm. Findet eine Routine, findet da rein. Also wirklich, für mich ist es essentiell, als Jungjäger, wäre ich jetzt nochmal Jungjäger, auf den Schießstand zu gehen und da wirklich meine Waffe kennenzulernen und auch meine Schießfähigkeiten zu verbessern.
Und vielleicht auch noch ein Tipp. Viele meinen immer, die Jagdschulen müssen den angehenden Jungjägern alles beibringen. Das ist nicht der Job der Jagdschule. Die Jagdschule bereitet euch auf die Prüfung vor und nicht auf die Jagd. Das kommt nach dem Jagdschein. Sucht euch Leute, die Ahnung haben, mit denen ihr losgehen könnt. Von mir auch ein persönlicher Tipp. Geht auf Seminare. Es gibt mittlerweile so gute Seminare mit echten Vollprofis, die euch erklären, wie ihr sauber aufbrecht, wie ihr euer Wild selber zerwirkt, wie ihr es nachher weiterverarbeitet. Es gibt Anschussseminar, super Stichwort, Vicky. Jeder Jäger sollte mindestens einmal ein gutes Anschussseminar besucht haben. Das öfter zu wiederholen, schadet auch nicht. Da gibt's so tolle Seminare mittlerweile, wo Anschüsse simuliert werden mit einem Stück Fallwild, wo ihr dann wirklich selber auf Knien durch den Busch robbt und die Knochensplitter oder ne, welche Pirschzeichen auch immer sucht. Das ist einfach für die Jagdpraxis nachher so wichtig, dass ihr in der Lage seid, einen Anschuss vernünftig zu beurteilen und zu entscheiden, wie ihr weiter verfahrt. Ob ihr jetzt einen Schweißhund ruft, ob ihr hinterhergehen könnt und was da Phase ist. Also bildet euch weiter. Das ist nachher auch ein Riesenmehrwert, wenn ihr versucht, in einem Revier Fuß zu fassen und einfach von Themen schon Ahnung habt, weil ihr euch damit befasst habt. Das zeigt Revierinhabern, dass ihr motiviert seid, dass ihr euch fortbildet und dass ihr was im Revier beitragen könnt und nicht nur eine Belastung seid.
Das ist aber auch wieder so ein Punkt, wo wir es vorhin schon hatten. Es ist aber, finde ich, auch in gewisser Weise eine Mitverantwortung der Pächter. Wie du sagst, die Leute kommen aus der Jagdschule, haben ihre Prüfung, ja, aber irgendwer muss ihnen die Praxis ja zeigen. Jungjäger können nur das lernen, was sie auch mal ausprobieren dürfen. Das ist der Punkt. Also nehmen wir es aufbrechen. Es hilft alles nichts, wenn sie nie aufbrechen dürfen, dann werden sie es nie lernen. Das ist einfach so.
Aber Robin hat es eben schon so schön gesagt und ich glaube, das nehmen wir auch mit. Die Jagdschule bringt euch zur Prüfung und danach geht's erst richtig los. Und auch die Flut an Informationen, sucht euch die richtigen Leute, redet, macht auf jeden Fall, geht auf den Schießstand, holt euch die Sachen zusammen und lasst euch nicht von der Flut an Informationen und Gadgets überrollen, sondern versucht da ein bisschen bedachter ranzugehen, vielleicht auch mal 2-3 Mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei unseren tollen Gästen. Ihr habt das großartig gemacht hier auf dem Festival. Bei Philipp Schlude und bei Robin Maas. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke, Vicky. Hat echt Spaß gemacht.
Ich sag bis zum nächsten Mal.
Genau. Und wir verabschieden uns natürlich nicht nur von den Gästen hier heute, sondern auch von allen Hörerinnen und Hörern. Bleibt gerne dabei und wir verbleiben natürlich mit einem kräftigen Weidmannsheil.
Und einen Satz habe ich noch. Ich finde es super, eine Live-Folge zu haben, wo es im Hintergrund schießt.
Ja.
Das finde ich super. Von mir allseits guten Anblick. Macht's gut.
Bis dann. Tschö.
Weidmannsheil.
Horido und Weidmannsheil.